Das ist das entscheidende Wort. Ich habe dieses Vieh gerettet, ich habe Geld für ihn ausgegeben, ich habe ihn zu mir nach Hause gebracht und er hat es mir gedankt, indem er meine Goldfische umgebracht hat. Und trotzdem rette ich ihn jetzt. Zum zweiten Mal. Ich rette ihn, indem ich ihn nicht umbringe. Ich lege das Messer beiseite. Unter den wachsamen Augen des Katers verstaue ich die beiden Goldfische in den Beutel für Beweismittel. Ich werde sie später begraben. Ich betrete die Wohnung und setze mich aufs Sofa. Der Kater springt mir auf die Knie und ich streichle ihn immer weiter. Nach ein paar Minuten schläft er ein. Bevor ich zu Bett gehe, starre ich auf meinen Couchtisch und frage mich, ob ich mir jemals wieder Fische kaufen werde. Vielleicht. Wenn alles vorbei ist. Ohne sie kommt es mir so vor, als würde mir ein Stück meines Lebens fehlen. Ich fühle mich leer. Wenn auch nicht so leer, wie ich mich gestern gefühlt habe. Als ich am nächsten Morgen erwache, bin ich völlig verschwitzt und der Kater sitzt am Fußende meines Bettes. Ich habe wieder geträumt. Von Melissa. Gemeinsam waren wir irgendwo, vielleicht an einem Strand oder auf einer Insel, und mir wurde klar, dass ich mir ein falsches Bild von unserer gewalttätigen Beziehung gemacht habe. Anstatt sie umzubringen, lag ich neben ihr. Wir beide genossen den Sand, den Klang der See und die Sonne. Es war, als hätten wir beide eine schöne Zeit. Ein Albtraum. Aus meinem Traum bringe ich den Geruch des Meeres mit, der noch ein paar Minuten lang im Zimmer schwebt. Ich befreie mich davon, indem ich unter die Dusche trete. Ich wasche mir die Nacht vom Leib, die ganze Geschmacklosigkeit dieser Bilder, die letzten Fetzen des Traums. Als ich aus dem Bad komme, sitzt der Kater auf dem Küchenboden und putzt sich. Im Kühlschrank finde ich etwas, das nach Fleisch aussieht, und der Kater scheint ganz zufrieden damit. Nachdem ich mir etwas Toast gemacht habe, mustere ich die Auswahl an Werkzeugen in meinem Aktenkoffer, bevor ich zur Arbeit gehe. Besonders wichtig ist zu überprüfen, ob die Glock, die ich Calhoun abgenommen habe, vollständig geladen ist. Sie ist es. Alle 15 Patronen sind bereit, der Spitze meines Fingers zu gehorchen, wenn sie den Abzugsmechanismus betätigt. Die erste Patrone wartet darauf, sich in die Kammer befördern zu lassen und vom Schlagbolzen getroffen zu werden, und das Pulver brennt förmlich darauf, sich zu entzünden. Das Gas, der Druck, die Explosion, die Macht. Es dauert weniger als eine Viertelsekunde, bis der Finger am Abzug auf den mentalen Befehl des Schützen reagiert. Ein halbes Prozent einer Sekunde später trifft der Schlagbolzen die Patrone. Der vollständige Zyklus vom ersten Nervenimpuls bis zum Abfeuern der Kugel dauert eine Drittelsekunde. Die Kugel fliegt mit 300 Metern pro Sekunde. Das Ziel kann in weniger als einer Sekunde tot sein. Ich lege die Waffe zurück in den Koffer, lasse die Katze aus der Wohnung, gehe zur Arbeit. Das Revier ist das reinste Irrenhaus. Überall schwirren Detectives und Constables herum. Alle sind noch viel aufgedrehter als in den letzten Tagen. Die Männer haben die Ärmel hochgerollt und die Krawatten gelockert. An jeder Ecke unterhält man sich, an jedem Arbeitsbereich, in jedem Büro. Eine allgemeine Erregung hängt in der Luft wie ein Ballon, der nur noch die Hälfte seiner Luft hat. Während ich durch die verschiedenen Grüppchen von Leuten zu meinem Büro gehe, höre ich keine Unterhaltung vollständig mit, doch ich schnappe mehrere Bruchstücke auf. Wie lange hast du ihn gekannt? Ich habe gehört, sein Sohn hat sich umgebracht. Hat schon jemand in seinem Hotel nachgesehen? Wo kann er denn sonst sein? Was meinst du wohl, wie viele hat er umgebracht? Und du hast ihn gekannt. Und du hast mit ihm gearbeitet. Sie suchen nach Calhoun, jagen ihn. Ich schließe die Tür zu meinem Büro, und einen Augenblick später klopft Schroeder an und kommt herein. Morgen, Joe.
Morgen, Detective Schroeder.
Hast du schon gehört?
Ich schüttle den Kopf.
Was gehört, Detective Schroeder? Wann hast du Detective Inspector Calhoun zum letzten Mal gesehen?
Ich zucke mit den Schultern.
Gestern, bei der Arbeit. Haben Sie ihn nicht gesehen, Detective Schroeder? Er ist der Mann mit den grauen Haaren.
Hat er irgendwas zu dir gesagt? Irgendwas Ungewöhnliches?
Ich denke an unsere Unterhaltung, an seine Darstellung der Ermordung Daniela Walkers.
Nicht, dass ich wüsste.
Bist du sicher? Ich lasse mir 10 Sekunden Zeit zum Nachdenken, und das ist sehr lange, wenn jemand einen anstarrt. Eigentlich bin ich auf einen dramatischen Effekt aus, doch schließlich wiederhole ich meine ursprüngliche Antwort.
Nein, Detective Schroeder.
Sag mir Bescheid, wenn dir noch irgendwas einfällt. Ohne auf eine Antwort zu warten, dreht er sich um und eilt davon, als müsste er überall gleichzeitig sein. Er sagt mir nicht, warum sie Calhoun suchen. Ich beginne meinen Arbeitstag damit, dass ich die Toiletten putze. Als ich fertig bin, ist mehr als die Hälfte der Leute verschwunden, die sich zuvor im dritten Stock herumgedrückt haben. Der Rest interessiert sich nicht für mich. Werden Sie das Haus überprüfen, in dem er sich momentan aufhält?
Offensichtlich nicht. Warum sollten Sie?
Weil er dort 2 Leichen hinterlassen hat? Da sich jede Menge Constables auf die Suche machen und jede Menge Detectives darüber nachdenken, wo sie selbst nachschauen könnten, ist es möglich, dass sie zufällig über ihn stolpern. Wenn das der Fall ist, was wird Calhoun ihnen sagen? Kann er es riskieren, ihnen von mir zu erzählen? Ich kann nur das Beste hoffen. Jetzt gibt es keine Hausaufgaben mehr, die mir noch helfen könnten. Ich bin allerdings durchaus erleichtert darüber, dass die Polizei glaubt, dass er sich versteckt und wahrscheinlich vorhat, das Land zu verlassen, aber wohl kaum an alten Tatorten herumhängen wird, um in Erinnerungen an seine Verbrechen zu schwelgen. Ich schiebe den Staubsauger ins Besprechungszimmer. Der Raum ist ein einziges Chaos. Akten, Fotos, Zeugenaussagen, Zigarettenkippen, die man in volle Aschenbecher gestopft hat, zusammengeknüllte Servietten auf dem Tisch, leere Essenskartons im Mülleimer, Akten überall auf dem Boden und mitten auf dem großen Tisch die beiden Mordwaffen. Die erste ist meine eigene, die Melissa benutzt hat. Die zweite stammt aus Calhouns Hotelzimmer. Beide sind mit einer dünnen Schicht weißen Puders bedeckt. Ich sehe mir die Phantomzeichnung an, die mit Melissas Hilfe vor ein paar Tagen erstellt wurde. Direkt daneben hängt ein Foto von Calhoun. Man braucht schon einige Fantasie, wenn man zwischen beiden wirklich eine Ähnlichkeit finden will. Doch das spielt keine Rolle, denn jetzt haben sie die Fingerabdrücke und das ist bei diesem Spielstand so gut wie ein Geständnis. Dass er heute nicht aufgetaucht ist, lässt ihn nur noch schuldiger aussehen. Er wusste, dass man die Mordwaffe gefunden hatte und ihm war klar, dass er so schnell wie möglich aus Dodge City verschwinden musste. Ich sitze am Tisch, hebe nacheinander die Plastikbeutel hoch und mustere die Messer. Ich nehme sie nicht heraus, ich bewundere sie nur durch das Plastik hindurch. Eigentlich ist bewundern das falsche Wort. Vielmehr erinnere ich mich. Mein Messer hat eine Geschichte. Calhouns Messer hat eine Geschichte. Vielleicht nur eine kurze Geschichte, aber oh, die ist bedeutend. Nachdem ich das Zimmer geputzt und den Rekorder an mich genommen habe, nicht nur das Band, gehe ich zurück in mein Büro und mache Mittagspause. Der Rest des Tages wird hektisch, für jeden, außer für mich. Für mich bringt er nur mentalen Stress. Ich beobachte jeden, um rauszufinden, ob ich selbst beobachtet werde, und kurz davor stehe, festgenommen zu werden, weil man Calhoun an einen Stuhl gefesselt und mit Klebeband geknebelt in Daniela Walkers Haus gefunden hat. Um 16:30 achte ich sorgfältig darauf, dass mich niemand sieht, wie ich das Ticket aus dem Parkhaus mit Calhouns frischen Fingerabdrücken darauf hinter seinem Schreibtisch verstecke. Ich kann es nicht einfach in eine der Schubladen legen, weil man den Tisch bereits durchsucht hat. So aber könnte man es übersehen haben, und wenn sein Arbeitsbereich nochmal durchsucht wird, wird man es finden. Wenn nicht, werde ich beim Staubsaugen darauf stoßen und es Schroeder geben. Ich lasse es aus der Tüte für Beweismittel gleiten, ohne es zu berühren. Mein Handy klingelt, als ich an diesem Freitagabend etwa 25 Minuten von meinem Fußmarsch zum Haus der Walkers hinter mir habe. Es spielt eine kleine Melodie, die mich schaudern lässt. Ich nehme es aus der Tasche und klappe es auf. Hallo Melissa. Hallo Joe. Hattest du einen netten Abend? Ist gerade eben schon. Oh Joe, bitte. Das ist nicht sehr nett. Ich habe über dich nachgedacht, weißt du? Ich habe darüber nachgedacht, nochmal mit dir in diesen Park zu gehen, um unserer angenehmen ersten Begegnung einen Teil 2 folgen zu lassen. Was willst du? Mein Geld. Hast du es? Nicht alles. Nein? Tja, das ist keine tolle Leistung, oder Joe? 100 Riesen, habe ich gesagt. Mit allem anderen verschwendest du nur meine Zeit. Ich habe 80. Die übrigen 20 kann ich nächste Woche besorgen. Ich lüge und weiß, dass das so weitaus realistischer klingt. Sie schweigt eine Minute lang. Das ist schon in Ordnung, schließlich bezahlt sie den Anruf. 80 Riesen reichen übers Wochenende, Joe. Aber weil du mich im Stich gelassen hast, kostet es nächste Woche noch einmal 40. Ich kann keine 40 besorgen. Das hast du schon bei den 100 gesagt. Und schau nur, wie viel du geschafft hast. Gut. Wo sollen wir uns treffen? Das überlässt du mir? Natürlich nicht. Ich wollte dir nur ein bisschen Hoffnung machen, das ist alles. Ich überlasse es dir jedenfalls nicht. Wenn du das Geld willst, dann nur zu meinen Bedingungen. Und solange du nicht ins Gefängnis willst, sage ich, wo es lang geht, Joe. Scheiß drauf. Scheiß auf dich, Joe. Sieh an, wie ein altes Ehepaar.